Guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Geschwister, liebe Kinder. Heute ist, was für ein Tag, Kinder?
Karfreitag,
jawohl. Was feiern wir an Karfreitag? So, die Christen weltweit feiern heute am Karfreitag das Leiden und Sterben Jesu Christi. Sie gedenken und erinnern sich daran. Das ist das Zentrum unseres christlichen Glaubens. Wir Christen sollen aber nicht nur heute am Karfreitag an das Leiden und Sterben von Jesus Christus gedenken, sondern an dem regelmäßigen Abendmahl und aber auch in der persönlichen Beziehung, in der Stille, in dem persönlichen Leben und mit unserem Herrn Jesus Christus. Erinnern wir uns immer wieder an dieses Leiden und Sterben und wir richten unser Inneres und unser Handeln danach aus. Ich möchte heute zum Einstieg in uns die Kreuzigung wieder vor Augen führen, möchte dazu diesen Text lesen in Matthäus 27. Matthäus 27, Abvers 32. Als die Kriegsknechte des Statthalters aber hinausgezogen, fanden sie einen Mann von Kyrene namens Simon. Den zwangen sie, Jesus das Kreuz zu tragen. Und als sie an den Platz kamen, den man Golgatha nennt, das heißt Schädelstätte, gaben sie ihm Essig und Galle mit Galle vermischt zu trinken. Und als er es gekostet hatte, wollte er nicht trinken. Nachdem sie ihn nun gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider unter sich und warfen das Los, damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist. Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und das Los über mein Gewand geworfen. Und sie aßen dort und bewachten ihn. Und sie befestigten über seinem Haupt die Inschrift seiner Schuld. Dies ist Jesus, der König der Juden. Dann wurde mit ihm zwei Räuber gekreuzigt, einer zur Rechten, einer zur Linken. Aber die Vorübergehenden lästerten ihn, schüttelten den Kopf und sprachen: Der du den Tempel zerstörst und in drei Tagen aufbaust, rette dich selbst. Wenn du Gottes Sohn bist, so steige vom Kreuz herab. Gleicherweise spotteten aber auch die obersten Priester samt den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen: Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Ist er der König Israels, so steige er vom Kreuz herab und wir wollen ihm glauben. Er hat auf Gott vertraut, der befreie ihn jetzt, wenn er Lust an ihm hat. Denn er hat ja gesagt: Ich bin Gottes Sohn. So schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme: Eli, Eli, lama sabachthani. Das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Etliche der Anwesenden sprachen, als sie es hörten: Der ruft den Elia. Sogleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm, füllte ihn mit Essig, streckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die übrigen aber sprachen: Halt, lasst uns sehen, ob Elia kommt, um ihn zu retten. Jesus aber schrie nochmals mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Und siehe, der Vorhang im Tempel riss von oben bis nach unten entzwei, und die Erde erbebte, und die Felsen spalteten sich, die Gräber öffneten sich, und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt. Und sie gingen aus den Gräbern hervor nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und die, welche welche Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und was geschehen war, fürchteten sie sehr und sprachen: Wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Eine der grausamsten Hinrichtungsmethoden der Welt für die schlimmsten Verbrecher, die beabsichtigt, ihr Opfer möglichst lange zu quälen. Eine Hinrichtungsgeschichte 2000 Jahre alt. Eine Hinrichtungsgeschichte in Israel, die zur Weltgeschichte wurde. Daraus entstand die größte Weltreligion. Laut Wikipedia heute 2,2 Milliarden Menschen. Ihr Buch, die Bibel, ist das meist gedruckte Buch und das Werk, das in die meisten Sprachen übersetzt ist. Jesus schrieb Weltgeschichte. Soweit gehen die meisten Menschen mit, bejahen dies. Schrieb er aber auch Gottes Geschichte? Hier gehen die Meinungen weit auseinander. Wer war Jesus? Diese Frage stellt sich immer wieder, auch wie in unserem Text, wo wir gelesen haben. Wenn du Gottes Sohn bist, ist er der König Israels. Er hat gesagt, er sei Gottes Sohn. Wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Wer war Jesus? Kinder, wer war Jesus? Bitte? Gottes Sohn, ja. Noch eine Antwort? Gott. Gut. Die Einwohner von Nazareth fragten sich das auch. Ist dieser nicht der Sohn des Zimmermanns? Und seine Mutter heißt Maria? Und seine Brüder sind bei uns und seine Schwestern? Wer war Jesus? Lukas 1, Abvers 30. Lukas 1, Abvers 30. Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Maria aber sprach zu dem Engel: Wie kann das sein, da ich von keinem Mann weiß? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Er war die Erfüllung aus Jesaja 7. siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Jesus wurde sündlos von einer Jungfrau geboren. Sein Vater war nicht Josef, sondern er wurde vom Heiligen Geist gezeugt. Er hatte deshalb keine Erbsünde und war und konnte ohne Erbsünde sein. Deshalb konnte Johannes der Täufer sagen: Siehe das Lamm Gottes, das die Welt Sünde wegnimmt. Nur durch seine Sündlosigkeit konnte er die Sünde der Welt wegnehmen, das makellose, unbefleckte Lamm. Wer war Jesus? Das fragte sich dann Johannes, als er im Gefängnis war. Bist du derjenige, der kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus antwortete: Geht hin, berichtet dem Johannes, was ihr hört und seht. Die Erfüllung aus Jesaja, das Wirken des Messias war zu sehen. Blinde waren sehend, Lahme gehend, Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote werden auferweckt und Arme wird das Evangelium verkündet. Er war ganz Gott und ganz Mensch, doch ohne Sünde. Als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, war er zuletzt hungrig, und der Versucher trat zu ihm und sprach: Wenn du Gottes Sohn bist, dann sprich zu den Steinen, dass sie Brot werden. Da antwortete er und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Er hatte die gleichen Bedürfnisse wie wir. Er hatte unter anderem auch Hunger. Doch von seiner Speise sagt er: Meine Speise ist die, dass ich den Willen tue, der mich gesandt hat, und sein Werk vollbringen. Wer war Jesus? Welches Werk wollte er vollbringen? Der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Er kam auf das Erde, um das Reich Gottes zu bringen. Er lehrte seine Jünger: Vater unser, der du bist in dem Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Er brachte das Reich Gottes auf die Erde. Er widerstand dem Teufel. Er trieb immer wieder Dämonen aus, löste Bindungen des Satans bei Kranken. Er zerstörte das Reich des Satans, brachte das Reich Gottes. Wer war Jesus? Das fragten sich auch die jüdischen Religionsführer. Etwas Neues, etwas Störendes. Sie waren nicht offen für diesen Messias. Sie haben auf keinen gewartet und auf keinen gehofft. Sondern sie waren zufrieden in ihrer selbstgerechten Welt, wollten mit keinem anderen ihre Macht teilen, mit keinem anderen Anerkennung geben. Deshalb lehnten sie ihn ab. Anfang kritisierten sie ihn: Warum isst euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Später suchten sie, wie sie ihn auflauern konnten, Worte finden, um ihn anzuklagen. Sie stellten sein Wirken in Frage: Wirkt er durch den Heiligen Geist oder durch den Beelzebub, den Teufel? Als Jesus in Matthäus 12, einen blinden, stummen, Besessenen heilte, fragt das Volk, ist dieser nicht etwa der Sohn Davids, der Messias? Matthäus 12, ab Vers 24. Sprachen die Pharisäer, dieser treibt die Dämonen nicht anders aus als durch den Beelzebub, den Obersten der Dämonen. Da aber Jesus ihre Gedanken kannte, sprach er zu ihnen: Jedes Reich, das mit sich selbst unrein ist, wird verwüstet, und keine Stadt, kein Haus, das mit sich selbst unrein ist, kann bestehen. Wenn nun der Satan den Satan austreibt, so ist er mit sich selbst uneins. Wie kann dann sein Reich bestehen? Und wenn ich die Dämonen durch den Beelzebub austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Darum werden sie eure Richter sein. Wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, so ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Die Pharisäer bezeichneten das Wirken des Heiligen Geistes im Herrn Jesus als teuflisch. Jesus kritisierte sie hart und kündigte ihnen das Gericht an. Matthäus 12, 31. Darum sage ich euch, jede Sünde und jede Lästerung wird den Menschen vergeben werden, aber die Lästerung des Geistes wird den Menschen nicht vergeben werden. Und wer ein Wort redet gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden, wer aber gegen den Heiligen Geist redet, dem wird nicht vergeben werden, weder in dieser Weltzeit noch in der künftigen. Matthäus 23, Vers 13. Aber wehe euch, ihr Schriftgelehrten, ihr Heuchler, dass ihr das Reich Gottes, dass ihr das Reich der Himmel vor den Menschen verschließt, ihr selbst geht nicht hinein. Und die hinein wollen, die lasst ihr nicht hinein. Vers 25. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das Äußere des Bechers und der Schüssel reinigt, inwendig aber sind sie voll Raub und Unmäßigkeit. Du blinder Pharisäer, reine zuerst den Inwendigen, das Inwendige des Bechers und der Schüssel, damit auch ihr Äußeres rein werde. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten, ihr Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr getünche Gräber gleicht, die äußerlich zwar schön anscheinen, inwendig aber voller Totengebeine und aller Unreinheit sind. So scheint auch ihr äußerlich vor den Menschen als gerecht, inwendig aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Doch sie wollten ihr Inneres nicht reinigen, wollten in ihrer Scheinfrömmigkeit weiterleben. Sie wollten durch ein totes, total überzogenes Regelwerk, das Gott nicht wollte, die anderen Knechten selbst aber nicht tun. Alle ihre Werke taten sie nur, um gesehen zu werden vor dem Menschen. Sie suchten ihre Ehre, die ersten Plätze, einen großen Namen für sich. Rabbi, Lehrer, Meister, Vater. Sie wollten ihr religiöses Machwerk verteidigen, hielten Rat untereinander, wie sie Jesus ergreifen können, um zu töten. Als sie ihn gefangen hatten, suchten sie falsches Zeugnis und fanden keines. Dann verurteilten sie ihn, weil er sagte, dass er Gottes Sohn sei. Für die jüdischen Religionsführer war er immer mehr ein Ärgernis. Durch seine Taten zeigte er auf, wie sie waren. Sie konnten diesen Messias nicht brauchen, sondern sie wollten ihren Gottesstaat, ihr Gottesreich, und darin wollten sie herrschen. Sie wollten keinem anderen Macht und Ehre geben, auch Gott nicht. Deshalb musste am Ende Gottes Sohn sterben. Wer war Jesus? Diese Frage stellte sich auch Pilatus. War er der unschuldige König der Juden, der aus Neid überliefert wurde? Johannes 18, 36. Jesus sagte zu Pilatus: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm: So bist du also doch ein König? Jesus antwortete: Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Pilatus hörte nicht auf seine Stimme. Trotz Unschuld des Angeklagten gab er dem Druck der obersten Juden nach. Er war Jesus zu kreuzigen. Nur, dass er seinen Frieden hatte. Seine Machtposition im römischen Reich bestehen blieb und er sie sicherte. Pilatus hörte nicht. Er war bereit, einen Unschuldigen zu verurteilen, aufs Schlimmste auszupeitschen und als übelsten Verbrecher hinzurichten. Nur, dass er sein Schäfchen im Trockenen hatte. Er war kein Führer des Volkes, er war ein Diktator, ein Tyrann. Nur auf sich ausgerichtet, auf sich fokussiert, er machte sich an einem Unschuldigen schuldig. Da konnte er noch so eindrucksvoll seine Hände in Unschuld waschen. Wer war Jesus? Gottes Weisheit und Wahrheit, die keiner der Herrscher dieser Weltzeit erkannt hatte, denn wenn sie sie erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Wer war Jesus? Am Ende war er von seinem Volk verachtet, die Seinen nahmen ihn nicht aus. Auf. Jesaja 53, haben wir jetzt ja gelesen, aber egal, ich lese es nochmal einfach an, Sätze daraus. Wir achteten ihn nicht. Wer war Jesus? Er war das Lamm Gottes, das Lamm, das Opferlamm seines Volkes, das die Rettung und Heilung vollbrachte, weil die Strafe für ihre Sünden er auf sich nahm. Er hat alle unsere Schuld getragen. Jesus war das Sündopfer Gottes, der die Gerechtigkeit Gottes vollbrachte. Mein Knecht, der Gerechte, wird viele gerecht machen. Neue Frage: Wer ist Jesus? ist der Mittler zwischen Gott und Mensch. Zwischen Gott, dir und mir. Gott hasst Sünde. Sein ganzes Wesen widersteht der Sünde. Gott macht Sünde zornig. Er kann Sünde nicht ertragen. Er ist heilig. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen und ihm um Gnade und Vergebung bitten, vergibt er uns gern. Denn er will nicht den Tod des Sünders. Er ist barmherzig. Doch Gott kann die Konsequenz der Sünde, die Strafe und den Tod nicht einfach im luftleeren Raum stehen lassen. Gottes Wesen braucht Gerechtigkeit. Jemand muss die Strafe und den Tod übernehmen. Gott braucht ein makelloses Opfer, ein akzeptables Opfer, ein Opfer ohne Sünde. Er ist gerecht. Gott hat auch euch, die ihr tot wart, in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches mit Christus lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstanden, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete, als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnete, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Wer ist Jesus? Jesus ist nicht nur Mittler zwischen Gott und dem Menschen, sondern auch Befreier von der Macht des Satans. Gott hat durch Jesus die Macht des Satans beendet. Heute, hier auf der Erde, aus seinem Reich hat er uns befreit. Er hat der Schlange den Kopf zertreten. Jesus hat uns heute hier aus der Erde schon aus der Zwangsjacke der Todesfurcht befreit. Gott hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis, hat uns versetzt in das Reich seines Sohnes, seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Jesus hat für uns bezahlt. Wer ist Jesus noch? Kinder, wer ist Jesus noch? Denken wir 2 Tage weiter, was feiern wir am Sonntag? Jawohl, also Jesus ist der Auferstandene. Jesus ist der hohe Priester, der Wiederkommende, der Richter, das Licht im neuen Jerusalem, der Anfang und das Ende. Als ich das wieder einmal meinem Vater erzählte, mit meinem Vater dafür sprach, sagte er einmal: Das kann man glauben oder auch nicht. Was glaubst du? Wer ist Jesus für dich ganz persönlich? In deinem Leben heute? morgen in deinem Sterben, in deinem Tod. Wer ist Jesus für dich? Das ist die wichtigste Frage in unserem Leben. Wie willst du sie beantworten? Für Ungläubige gilt, Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Jesus Christus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Gott will, dass alle sein Erlösungswerk am Kreuz annehmen. Gott will, dass Jesus und sein Kreuz die Basis und das Fundament unseres Lebens, uns Handels ist. Am Kreuz hat Jesus bewiesen, hat Gott bewiesen, dass er uns liebt. Wir dürfen in allen unseren Lebenslagen auf diese Gewissheit bauen. Römer 5, 8. Gott aber bewies seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Römer 9, Römer 8, 31. Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben hat? Wie sollte er uns mit ihm auch nicht alles schenken? Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist doch der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist, ja noch mehr, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Am Kreuz sehen wir die demütige Lebenshaltung unseres Herrn Jesus Christus, die auch wir übernehmen sollen. Philipper 2, Abvers 5. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus war, der als er in der Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Wir wollen Jesus nachfolgen, bis zum Kreuz nachfolgen und dadurch auch die Auferstehung in uns erleben. Lukas 9, ab 23. Jesus spricht: Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Und wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es erhalten. Unser Ego, unser Eigenwille kreuzigen, nicht ausleben. Alle unsere Bequemlichkeit, alle unsere Lust und Laune, unser Stolz und Selbstgerechtigkeit, unser Machtstreben und unsere Herrschsucht, unsere Frömmigkeit und Religion aufgeben, dass Jesus in uns Raum finden kann, dass sein Reich in uns auf der Erde kommt und sichtbar wird. Auf Jesus wollen wir schauen. Auf Jesus am Kreuz, um täglich durchhalten zu können. Hebräer 12. Hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Der, um der vor ihm liegenden Freude willen, das Kreuz erduldete, dabei die Schande nicht achtete und der sich zur Rechten Gottes, zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat, achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat. Damit ihr nicht müde werdet, den Mut nicht verliert. Diesen Blick auf unseren gekreuzigten Herrn Jesus, diese Verbindung wünsche ich uns allen immer wieder.